Ich habe heute etwas ganz Besonderes mit euch vor. Es wird keine Predigt im herkömmlichen Sinn sein, sondern ich werde euch mit in den Urlaub nehmen. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht die Koffer packen. Ich werde euch auch nicht einen Urlaubsflug bezahlen. Ich werde euch lediglich meine Urlaubserinnerungen mitnehmen. Urlaubserinnerungen aus diesem vergangenen Sommer, Frühjahr. Es waren zwei Punkte, die mich da an diesen Urlaub, in zwei Urlauben berührt haben und wo ich gedacht habe, ja, das könnte man mal machen, dieses Thema, diesen Gedanken aufgreifen. Es waren zwei Urlaubsorte, einmal in Spanien und einmal in Deutschland, in Füssen, um genauer zu sein. Ich werde mit Füssen beginnen. Wir haben dort einem wunderschönen Sommerabend, wir haben dort einen Campingplatz gehabt oder sind an einem Campingplatz gewesen, sind an einem wunderschönen Sommerabend mit Eintrittskarten in die Füssener Innenstadt gefahren, um dort ein Konzert zu besuchen. Es ist jetzt nicht was Christliches gewesen, aber ein Lied, ein ganz besonderes Lied hat mich da dermaßen berührt und das möchte ich euch jetzt abspielen. Wenn es klappt, wahrscheinlich ohne Bild. Wenn nicht, tut so, als hättet ihr es nicht gesehen, wenn ich euch hinterher frage, um wen es hier geht. Oder wenn, dann passt halt ganz besonders auf. Ich werde erst dieses Lied euch vorspielen lassen und dann werde ich euch fragen, ob ihr vielleicht eine Idee habt, wer das sein kann. Und ihr habt gehört, vom Musikstil ist es etwas ganz anderes, es ist etwas Weltliches, es ist ein Musical. Und wenn man diese Atmosphäre an diesem Abend dort gespürt hat, in Füssen, in dem Kloster Mang, einen Innenhof wunderbar erleuchtet und dann die Stimme von Oedo Kuipers, so heißt es, ein Holländer, so heißt der Sänger, da ist einem die Gänsehaut runtergelaufen. Und das Lied, wie wird man seine Schatten los? Hat mich sehr angesprochen. Seine Schatten loszuwerden ist ja nicht ganz einfach. Etwas, was man immer mit sich rumschleppt, wo der Schatten, der immer einem hinter einem ist, egal wo ich mich hinwende, entdecke ich meinen eigenen Schatten. Und dieser ist so angeklebt an mir, dass ich ihn nicht loskriege. Es ist immer etwas in meinem Leben, was mich bedrückt, was mich bedrängt, wo ich Not habe. Und genauso ist es auch dieser Person gegangen, von der ich rede. Hat jemand eine Idee? Liegt schon ein paar Jahrhunderte zurück. Mozart. Es ist das Musical Mozart. Und Oedo Kuipers, ein ganz junger Kerl, also sieht richtig aus wie der Arthur Lebedev, so richtig, richtig schön im Leben, wunderschöner Mann. Der hat dieses Lied gesungen in dem Musical. Und was ist sein Schatten? Was denkt ihr? Mozart hat eine ganz gebrochene Vergangenheit und eine ganz gebrochene Zukunft, wie ihr vielleicht noch wisst. Mozart hat seinen eigenen Schatten nie losgeworden, seinen eigenen Vater. Er hat Zeit seines Lebens immer Probleme gehabt. Er ist als Wunderkind mit seinem Vater oder sein Vater hat ihn als Wunderkind durch die Welt gereicht. Er musste nur zeigen, welche Fähigkeiten er hat. Er hat ihn aber nie geliebt, um seiner selbst willen, um seiner Person willen. Und Mozart lehnt sich im Grunde genommen gegen seinen eigenen Vater auf, als er langsam begreift, das ist nicht das Leben, das ich leben möchte. Und er will diesen Schatten loswerden, aber weiß nicht wie. Und letztendlich ist er dabei auch zerbrochen an seinem eigenen Schatten, an seinem eigenen Leben. Und er versucht, diesen Schatten loszuwerden, seinen eigenen Vater im Grunde genommen. So wird es im Musical dargestellt. Es mag sein, dass es im wahren Leben dann doch ein bisschen differenzierter ist. Mit Sicherheit gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber dieses Musical, dieses Lied, selber derjenige, der es geschrieben hat, das hat mich so beeindruckt. Wie gesagt, ich saß da mit Gänsehaut auf den Händen, auf den Armen. Das hat mich angesprochen. Und ich denke, jeder von uns heute Morgen hier in diesem Raum hat so seine eigenen Schatten. Schatten sind eigentlich eine physikalische Größe. Ne? Da ist eine Lichtquelle Und da gute Lichtquelle nicht durchkommt, durch meinen Körper zum Beispiel, da ist hinterher ein Schatten. Dieses Lied meint aber nicht diese physikalische Größe. Dieses Lied und diese Schatten, die meinen eine ganz innere Größe, Unbewältigtes in der Vergangenheit. So wie Mozart mit seinem Vater hatte. Ich habe diese Predigt überschrieben, wie werde ich meine Schatten los? Ihr seht es hier, im Grunde genommen habe ich so ein bisschen angedeutet, wie werde ich meine Schatten los? Ich muss noch mal draufdrücken, damit es vielleicht sichtbar wird. Wie werde ich meine Schatten los? Schatten der Vergangenheit, Redewendungen. Wir reden, zum Beispiel die Schatten werden länger, jetzt in dieser Jahreszeit. Manche haben einen Schatten, da meint man aber eher dieses hier. Manche jagen einem Schatten nach oder auch man steigt in das Reich der Schatten hinab. Man steht im Schatten einer Person oder einer Sache. Man stellt jemand in den Schatten, indem man sich selber hervortut, indem man sich vor jemanden stellt. Man kann aber auch nur noch ein Schatten seiner selbst sein. Man fürchtet sich sogar vor seinem eigenen Schatten und will versuchen, über diesen eigenen Schatten zu springen und muss dann erleben, dass man über seinen eigenen Schatten stolpert. Hier wird dieses Lied als Schatten, wird dieser Schatten, das Lied, als ein Bild der unbewältigten Vergangenheit gebraucht. Wie werde ich meinen Schatten los? Ich habe dieses Bild des Schattens aufgegriffen und habe in der Bibel mal nachgeguckt, was sagt die Bibel über Schatten? Und will versuchen, dann am Ende vielleicht eine Antwort zu geben. Wie kann ich meine Schatten loswerden? Ich habe in den Psalmen zunächst mal geguckt, Schatten als Zeichen der Vergänglichkeit, das wäre meine erste Überschrift. Psalm 39, Vers 7, ich hoffe, ihr könnt es lesen, wenn nicht, ich lese es euch vor. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher, nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Der Mensch als Schattenbild, als Bild der Vergänglichkeit. Der Mensch macht einen Riesenlärm, was er alles haben muss, was er alles braucht und vergisst doch dabei das eigene Leben. Er dreht sich nur noch um Dinge, die er braucht. Der Psalmist erkennt, meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten, und ich verdorre wie Gras. Wann ist der Schatten lang? Bitte? Abends? Warum? Weil dann die Sonne tief steht. Und das begreift hier der Mensch oder der Psalmbeter, meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten. Schatten, ein langer Schatten, zeigt auf ein gelebtes Leben. Und trotzdem erkennt der Psalmbeter, ich verdorre wie Gras. Wie ein Schatten, wenn er sich neigt, schleiche ich dahin. Ich werde verscheucht wie eine Heuschrecke. Wie ein Schatten, der so langsam sich neigt, immer tiefer und tiefer geht die Sonne und immer länger und länger wird der Schatten. Schleiche ich dahin. Und ich werde verscheucht wie eine Heuschrecke. Nur einmal so machen oder in die Nähe der Heuschrecke zu kommen, so hüpft sie weg, ist sie nicht mehr da. Der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Das war's. Das ist unser Leben. Und ich merke, je älter ich werde, fast bald 60, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, es ging so schnell. Und ich bin überzeugt, der Karl und der Josef, die können diese Aussage nur bestätigen. Wie schnell war dieses Leben vorbei? Ihr Jüngeren habt es noch vor euch. Ihr habt noch ein offenes Leben, ein offenes Konto. Ihr könnt noch alles machen, was ihr wollt. Aber ihr kommt auch an diesen Punkt, wo ihr spüren werdet, meine Zeit ist begrenzt, denn keiner von uns weiß, wie lang er lebt. Prediger. Ja. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Es ist ein Gesetz, dass es nicht nur für uns Gläubige, so wie wir denn gläubig sind, gilt, dass es auch dem Gottlosen, jemand, den sich, wo wir scheinbar drauf sehen, dem gelingt doch alles. Der kann doch gerade tun und machen, was er will. Aber selbst dem wird es nicht gut gehen, denn sein Ende wird schrecklich sein. Er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern. Auch seine Tage sind gesetzt, weil er Gott nicht fürchtet. Oder Jesaja weiß zu berichten oder weiß zu sagen, Tote werden nicht wieder lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie getilgt. Dem Gottlosen geht es so. Getilgt. Nicht mehr in der Erinnerung, nicht mehr in den Gedanken der Menschen, spätestens in der zweiten oder dritten Generation. Und wenn es bei Mozart ist, vielleicht noch zwei oder drei oder vier Generationen weiter. Oder wir lesen von Jona, diesen eleganten Propheten, da entsandte der Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden. Der Jona war so krass drauf. Im Grunde genommen hat er sich geweigert, eine Botschaft an die Stadt Ninive zu richten, ist Gott davongelaufen. Gott hat ihn wieder eingeholt, mit einem Unterwassertaxi dahin gebracht, wo er sein sollte, hat dann gehorsam seine Botschaft ausgerichtet und dann war er sauer. Weil es könnte ja sein, dass doch Gott gnädig ist. Und das will ich mir jetzt beobachten. Er setzt sich dann oben auf den Felsen oder wo er immer hin. Es wird ein bisschen warm für ihn. Der Schweiß läuft ihm von der Stirn. Und dann macht es Gott ganz einfach. Er lässt eine Rizinusstaude hochwachsen, und damit die ihm Schatten geben kann. Und dann wird diese Staude plötzlich kaputt gemacht. Und dann ist er erst richtig sauer. Und dann hält ihm Gott den Finger vor. Du sitzt unter diesem Schatten, den ich dir eigentlich gespendet habe. Und du hast kein Verständnis dafür, dass hier Menschen leben und zugrunde gehen und ich ihnen diese Botschaft bringen möchte, dass es noch eine Gnadenfrist gibt, dass sie noch umkehren können. So ist Jona gewesen. Und ein ganz besonderer Geselle, der Hiob, der hat es auch mit den Blumen gehabt. Wie eine Blume sprießt er auf, gemeint ist der Mensch, und verwelkt gleich einem Schatten, flieht er und hat keinen Bestand. Wie eine Blume, wie die Blume von Jona. Wächst, der Mensch wächst, die Blume wächst auf, und dann kommt ein bisschen Sonne, die Blume verwelkt und hat keinen Bestand. Schatten, ein Bild der Vergänglichkeit. Schatten, ein Bild für uns hier heute Morgen, uns daran zu erinnern, keine Angst, ich mache jetzt nicht Werbung für den Totensonntag, aber ein Gedanke, der mir damals, als ich dieses Lied gehört habe, wie werde ich meinen Schatten los? Ich bin doch ewiglich dran gebunden. Stimmt, ich werde hier in dieser Welt, in dieser gebrochenen Welt, immer erleben, dass Schatten in meinem Leben sind. Auch wir als Christen müssen diese Not ertragen. Wie es geht, werde ich vielleicht euch am Schluss noch weitergeben. Aber wir leben in einer gebrochenen Welt. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir vergänglich sind. Bloß der Mensch ist so vergesslich, dass er gerne dieses unterdrückt in verschiedensten Arten und Weisen. Wir vergessen, wir trinken, wir strotzen nur vor Aktivität. Bloß, dass wir dieses gerne ausklammern. Das gehört nicht zu unserem Leben. Ein zweites Bild, der Schatten ist auch, Moment, Bin ich zu weit? Ja, genau. Ein zweites Bild. Schatten ist auch ein Zeichen der Angst und des Todes. Hätten doch Finsternis und Todesschatten ihn zurückgefordert, Gewölk auf sich auf ihm niedergelassen und diesen trüben Tag verfallen. Von wem ist hier die Rede? Von Hiob. Ja, aber in seinen ersten anklagenden Ausführungen, als seine drei oder vier Freunde vor ihm sitzen, da sagt er, der Tag meiner Geburt, meint er hier, hätten doch Finsternis und Todesschatten ihn zurückgefordert. An dem Tag, als der zu meinem Vater kam, der Bote zu meinem Vater kam und hat gesagt, dir ist ein Sohn geboren. Diesen Tag wünscht sich Hiob, als sei er nie gewesen. Hätten doch Finsternis und Todesschatten ihn zurückgefordert, Gewölk sich auf ihm niedergelassen und diesen trüben Tag überfallen. Manchmal gibt es Zeiten in unserem Leben, da wünschen wir uns, als wären wir nie geboren worden. So geht's Hiob. Und da bist du vielleicht auch in guter Gemeinschaft mit Hiob, denn du hast dieses Vorrecht ja auch zu erleben, wie Hiob diese Krise gemeistert hat und wie es am Ende ausging. Er weiß weiter zu sagen, ehe ich dahin fahre, auf nimmer wiederkehren, in das Land der Düsternis und des Todes, Schattens, in das Land, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, in das Land, das schwarz ist wie die Finsternis, das Land des Todesschatten, wo keine Ordnung herrscht, wo das Licht wie tiefe Finsternis ist. Wenn das Licht tiefe Finsternis ist, dann möchte ich nicht in der Haut des Hiobs gesteckt haben wollen. Dieses in seinem Leben so zu erfahren, dieses Schicksal, das ihm begegnet, wenn ich dann in meiner Angst, stell mir vor, er hat ja nicht gewusst, wie es ausgeht. Er sitzt da, also als Mensch geschlagen, in einer Art und Weise, die ich nicht beschreiben kann. Aber er redet davon in seiner Angst, dass er Angst hat, in dieses Land, dieser Düsternis, in dieses dunkle Licht hineinzukommen. Und dann hat er aber trotzdem einen hellen Gedanken. Er enthüllt, was im Finstern verborgen liegt, und er zieht den Todesschatten an Licht. Er enthüllt, was im Finstern verborgen liegt, er, gemeint ist Gott. Wir spüren hier, wir sind in Kapitel 12, da ist schon ein bisschen weiter, aber Gott enthüllt, was im Finstern verborgen liegt, das hat er verstanden. Gott holt raus, was im Dunkeln liegt. Gott holt auch bei uns raus, was im Dunkeln liegt. Gott möchte uns verändern. Er möchte nicht, dass wir in dieser Art, in diesem Dunkeln drin sitzen und sitzen bleiben. Er zieht diesen Schatten des Todes heraus. Er bringt ihn ans Licht. Und wieder sieht auch selbst Hiob mein Augenlicht erlischt vor Gram, ist gerötet vom Weinen. Und seine Wimpern, da ist der Schatten des Todes. Er sieht sich realistisch. Er sieht, im Grunde genommen habe ich keine Chance mehr, diese Geschichte zu überleben. Und ich komme wieder zu dem Psalmbeter, der dann erkennt, wie ein Schatten, wenn er sich neigt, schleiche ich dahin. Nochmal dieselbe Bild. Ich schleiche dahin und ich werde verscheucht wie eine Heuschrecke. Ich merke es gerade, ich habe es zweimal. Dieses Erleben selber, sich zugestehen zu müssen, dass ich nicht aufrecht gehe, dass ich ein Mensch bin, der im Grunde genommen keine Antwort auf meinen eigenen Zustand hat, auf keine Antwort auf mein eigenes Leben. Wie werde ich meine Schatten los? Wo ist dieses Leben, das ich finden kann? Im Grunde genommen keine Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, Angst und Tod. Und dann redet auch dieser Psalmbeter, das nächste Wort, an diejenigen, die in der Verbannung saßen, die im Grunde genommen schon gar keine Chance mehr hatten, in das Land zurückzukehren, die umgeben waren von mächtigen Feinden, die tun mussten, was ihnen geboten wurde, die in der Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. So kommt uns dieser Schatten vor. Dieser Schatten umgibt uns wie eine Fessel. Wir sind gebunden in Elend und Eisen. Elend gleich Eisen, etwas, was ich nicht loswerden kann. Etwas, was ich nicht sprengen kann. Etwas, was nicht in meiner Macht liegt. Und gerade auch dieses Volk, das damals dann weggeführt war, deportiert war, sie waren gebunden in Eisen und Elend. Dieses Eisen ein äußeres Zeichen und das Elend das innere Zeichen ihres Seelenzustandes. Ich möchte zu einem dritten Punkt kommen, denn bisher haben wir nur eine negative Darstellung von Schatten gehabt. Es gibt auch einen anderen Punkt, wo der Schatten eine positive Seite ist. Hat jemand einen Bibelvers dazu? Ganz bekannten. Das habe ich genau gewusst. Den kommen wir noch drauf. Es gibt also auch einen positiven Schatten. Einen Schatten, der mir etwas gibt. Schatten, ein Zeichen der Angst. Habe ich jetzt rückwärts gedrückt? Jetzt muss ich nochmal, ja. Schatten, habe ich diesen Gedanken zusammengefasst als ein Zeichen der Geborgenheit und Hoffnung und Bewältigung der Situation. Psalm 107, Vers 14. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten. Und was tut er? Und zerriss ich ihre Fesseln. Also Gott selbst ist derjenige, der uns herausholen möchte aus dieser Finsternis. Das ist seine erklärte Absicht. Er will nicht, dass wir in diesem Todesschatten, in diesem langen Schatten, der uns hinter ihn hergeht, leben. Er holt uns heraus aus dieser, wie soll ich sagen, aus dieser Gesetzmäßigkeit, dass wo Licht ist, auch ein langer, langer Schatten hinter uns ist. Er holt uns aus dieser Dunkelheit, aus diesem Todesschatten heraus. Diese Gesetzmäßigkeit gilt nicht mehr in Gottes Nähe, in Gottes Licht. Und was tut er? Er zerreißt unsere Fesseln, dieses Elend, das uns die Hände fesselt und uns nicht mehr bewegen lässt, will er zerstören, zerreißen. Und dann meist Psalm 17, Vers 8, vielleicht war es David, behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Ein tolles Bild. Behüte mich wie den Augapfel im Auge. Wir passen sehr auf unsere Augen. Ich kenne es von meiner Frau, die Riesenprobleme hat mit ihren Augen oder gehabt hat mit ihren Augen und auch schon manches durchgemacht hat. Es gibt auch welche in unserer Gemeinde, die ja an dieser Problematik schon teil hatten und die können uns ganz besonders verstehen, dass wir auf unsere Augen ganz besonders achten. Und wenn wir uns jetzt dieses Bild in Gottes Hände legen und dann erkennen müssen oder auch darum bitten dürfen, dass er uns behüten soll wie ein Augapfel, dann ist es für die ein ganz besonderes Bild. Gott behütet dich wie einen Augapfel. Das ist seine Absicht. Er möge mich auch beschirmen unter dem Schatten deiner Flügel. Ein Bild, an dem Flügel ausgebreitet sind und dem jemand drunter sitzt und sich beschirmen lässt. Und jetzt kommt Undine. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Selbst dann, wenn ich in diesen schweren Weg, mein Lebensweg mündet, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der Psalmbeter hatte so ein Vertrauen, zu sagen, selbst wenn ich in dieses dunkle Tal hinuntergehen muss, dann weiß ich, dass du mit deinem Stecken und Stab mich tröstet. Selbst in dieser tiefen, dunklen Erfahrung erlebt er noch Trost und Nähe und Gegenwart und angstfrei. Das muss mal jemand nachmachen. In tiefen, dunklen Stunden dann dieses tiefe, helle Vertrauen zu haben an Gott, dass er mich auch da nicht allein lässt. Und Psalm 57, Vers 2 sagt, sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis bis das Verderben vorübergezogen ist. Der Psalmbeter weiß um seine eigene Schwäche. Er bittet um die Gnade Gottes. Er weiß um seine eigene Schwachheit, um sein eigenes Versagen. Aber er darf trotzdem in dieser Situation seines eigenen Versagens Gott darum bitten, lass mich unter deinen Flügel. Lass mich in deine Geborgenheit. Ich weiß, ich bin fehlerhaft. Ich mache Fehler. Und andere machen Fehler an mir und ich mache Fehler an anderen. Ich brauche deine Gnade. Allein dieses auszusprechen um Gottes Gnade, weil wir selber nicht perfekt sein werden, unser Leben lang, und trotzdem darum bitten dürfen, sich unter die Flügel zu begeben. Und dann zu erleben, dass auch das Verderben dran vorbeigeht. Und auch dieser Wunsch des Psalmbeters, lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel. Mich bergen in deinem Zelt, etwas, ein Ort, wo der Hausherr zu Hause ist. Dem, der das Zelt gehört, der da drin wohnt und dann weiß, das ist mein gesicherter Ort. Und der Psalmbeter weiß, dieser gesicherte Ort, dieses Zelt, dieses Bild des Zeltes, erlebe ich bei Gott. Und ich darf mich dort bergen. Manche wissen, dass ich viel mit Wasser zu tun habe. Und das, wenn die Schwäne brüten, erlebe ich das jedes Jahr. Bei uns ist eine Riesenkolonie von Viechern, von alles, was fliegen kann, von Enten, Gänsen und vor allen Dingen auch Schwänen. Und gerade dann, wenn sie Junge haben, sehe ich dieses Bild. Es ist nicht gestellt, es ist tatsächlich so. Und dieses Bild dann zu erleben, zu sehen, die Küken haben keine Angst, auf dem Wasser zu schwimmen. Aber wenn es mal eng wird, husch unter den Flügel. Das sind gerade so die ersten Gehversuche, die ersten Schwimmversuche. Und die Mutter ist praktisch so der Lastkahn für die ganze Brut. Und das dann übertragen auf unser Leben. Wir werden auf diesem See unseres Lebens ab und zu mal schlapp machen. Wir müssen uns verstehen wie diese Küken als Menschen, als Christen. Ich schaffe alles, ich brauche dich nicht. Aber irgendwann kommen wir wieder an die Grenze. Es wäre vielleicht auch besser, wenn ich dann zur Mutter gehe. Und dann aber dann zu erleben, ich kann bei der Mutti aussteigen, die hält diesen Druck stand. Ich darf mich darunter unter dem Gefieder verstecken. Und das ist für die Küken doch im Grunde genommen etwas, wo sie Geborgenheit, Wärme, Sicherheit erleben. Genau das sollen diese Punkte bedeuten, die ich euch jetzt vorher genannt habe. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden untergehen. Wir werden mit dem Tod kämpfen müssen. Wir werden mit unserem eigenen Versagen konfrontiert. Und dieses Bild soll euch dahin führen, aus diesem Schatten in den Schatten des Flügels Gottes zu kommen. Weg von unseren eigenen Schatten. Habt ihr schon mal gemerkt, wann haben wir keinen Schatten? Bitte? Wenn die Sonne senkrecht steht, dann ist das der Schatten so klein wie möglich. Und wann sehen wir den Schatten auch nicht? Nachts im Dunkeln. Also stellt sich doch die Frage, will ich im Dunkeln leben oder setze ich mich diesem Licht aus? Gut, das Bild hinkt ein bisschen, natürlich hat da unten ein bisschen Schatten, ist noch ein bisschen Schatten zu sehen. Aber da, wo die Sonne über uns steht, wo wir uns diesem Licht aussetzen, da wird der Schatten weg sein. Bei den Küken ist es da so, wenn sie da im Dunkeln drin sitzen, sich bergen im Schatten der Mutter, dann sehen sie ihren eigenen Schatten auch nicht mehr, weil es da ist dunkel. Und sie sind aber verborgen vor der Öffentlichkeit, vor denen, die ihm Böses tun. Denn manchmal haben wir auch schon erlebt, wenn man so übers Wasser kommt, schaut, da schwimmt eine Familie mit Enten und dann kommen die bösen Waller oder wie sagt man wieder, die großen Fische, die Zander oder diese, was, bitte? Wels, genau, das sind Riesenteile, 2 Meter lang. Dann macht es einmal, blub, Da fehlt eine ganze Ente. Einen Schwan traut der sich nicht dran. Der ist zu groß. Die Hausnummer ist zu groß. Aber die Kleinen, die holt er. Und die Krähen, die kommen dann von oben. Wupp. Das war's dann. Dann zu erleben, dieses Bild auf unser Leben zu übertragen. Ich bin geborgen, ich darf geborgen sein, trotz aller Widrigkeiten. Aber in meiner Seele finde ich Ruhe. Ich muss mit diesen Dingen noch tatsächlich umgehen, nach wie vor. Aber meine Seele findet Ruhe in diesem Bild. Ich habe mich gefragt, wie kam es zu diesem Umbruch des Psalmisten oder der Psalmbeter oder das, was ich dann schon alles von der Finsternis gelebt erzählt habe. Wie kam es zu diesem Umbruch, dass plötzlich der Schatten immer so bedrohlich war? Und meine Antwort ist, sie haben den erkannt, der die Ursache für den Schatten ist. Sie haben den erkannt, der die Ursache für den Schatten ist. Wer ist die Ursache für den Schatten? Wer ist die Ursache für den Schatten? Die Lichtquelle. Nur wenn eine Lichtquelle da ist, dann wird auch Schatten sichtbar. Nur sie haben einen Fehler gemacht. Die haben sich nicht auf die Lichtquelle ausgerichtet, sondern sie haben immer nach hinten geschaut, nach dem Schatten, den sie loswerden wollen und der ihnen immer wieder nachgefolgt ist. Das Wühlen in der Vergangenheit, der Schatten unserer Vergangenheit, wird uns immer einholen, wird immer ein Kamerad unseres Lebens sein. Den werden wir nie loswerden. Aber wenn wir uns ausrichten auf die Lichtquelle, dann sehe ich meinen Schatten nicht mehr. Und so heißt es von Johannes, und ich empfehle euch, Johannes zu lesen, wie er Gott sieht. Johannes, da spricht er das Licht, Johannes der Täufer, meine ich jetzt hier in dem Fall, das Licht, und Johannes redet hier von Christus, scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Gott ist Mensch geworden. Das Licht selber, Gott wohnt in einem Licht, wo niemand hinzukommen kann. Gott selbst ist Mensch geworden. Er hat dieses Licht hier auf dieser Erde präsentiert. Die Finsternis konnte es nicht halten. Ich fahre zur Zeit oder das ganze Jahr schon mit dem Fahrrad ins Geschäft und ich muss da an Stellen durch, das ist dunkel wie ein Sack voll Ruß. Da kriegt man Angst. Und mir ist dann schon, wenn man dann so ein bisschen auch noch sportlich fährt, so 2 Meter vor mir ein Reh rüber. Und das im Dunkeln, da geht einem der Puls unter die Decke. Es gibt Dinge in unserem Leben, oder das Licht in unserem Leben, oder wo hier berichtet ist, Entschuldigung, dieses Licht kann die Finsternis nicht halten. Da, wo mein Lichtkegel des Fahrrades war, da war keine Finsternis. Und diese Finsternis kann das Licht Gottes nicht dunkler machen. Im Gegenteil, das Licht macht das Dunkel hell. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen mit der Absicht, jeden Menschen zu erleuchten. Jeden. Egal, ob du vor 1000, 2000 Jahren geboren bist oder 3000 oder heute hier im Gottesdienst sitzt. Dieses wahre Licht möchte dich heute Morgen erleuchten. Dieses wahre Licht möchte deinen Schatten wegnehmen. Dieses wahre Licht möchte dich erwärmen, möchte dir Geborgenheit geben. Aber wie der Mensch so ist, so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten mehr die Finsternis als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Kann man sich das vorstellen, dass der Mensch so blöd ist? Ich habe von jemandem mal ein Beispiel gehört, das war von Hans-Joachim Eckstein, der hat in einer seiner CDs, die ich mal gehört habe, ein Beispiel gebracht. Da ist ein Betrunkener, der läuft die ganze Zeit um eine Litfaßsäule herum und sagt, lass mich hier raus. Der läuft die ganze Zeit um die Litfaßsäule rum und schreit nach dem Ausgang, sucht nach dem Ausgang. Ihr würdet vielleicht lachend davor stehen und sagen, wie kann man nur so besoffen sein? Aber für den, der da drin rum, der in dieser Situation drin ist, da ist es ja reell. Gut, besoffen, klar, aber für ihn ist es reell. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, sowas kann mir nie passieren, aber ist es nicht unser Leben tatsächlich so, dass wir uns ständig und so verhalten? Wir laufen um die Litfaßsäule herum und suchen nach einem Ausweg, suchen nach etwas, wo wir den Ausweg, die Tür finden, und dabei müssten wir uns nur umdrehen. Wir müssten uns bloß umdrehen. Die Tür ist offen. Die ist da. Jesus Christus ist da. Und dann dieser Gedanke, wo Jesus von sich selber spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ich glaube, Mozart wäre froh gewesen, wenn er dieses Licht erkannt hätte. Wenn ich den Schatten sehe, muss ich meinen Blick auf die Quelle richten. Die Quelle des Schattens ist nicht Schatten, also die Quelle des Lichtes ist nicht Schatten, sondern Licht. Licht ist die Voraussetzung für Schatten. Licht erzeugt Schatten. Ich möchte euch nun endlich an das zweite Urlaubserlebnis hinführen. Wir haben mit Freunden einen Urlaub in Spanien gemacht. Es war nur eine Woche. Es war auch jetzt nicht überwältigend, dass wir da jetzt in All You Can Eat geprasst und geschlemmt haben. Es ging uns gut. Wir haben gute Freunde, die uns diese Gegend gezeigt haben. Und wir sind dann an einen Ort, an einem Spaziergang, an einem Nachmittag haben wir einen Spaziergang gemacht. Von Denia aus sieht man das Ganze. Denia, Spanien, Alicante, da wo der Ryanair hinfliegt. Nicht weit weg davon und in der Gegend von Valencia, dazwischen drin, haben wir dann Urlaub gehabt. Das war in Denia. Und dann sind wir über den Hügel von Denia rübergelaufen und haben dann in dieses kleine Städtchen Javea, das liegt bei Alicante, entdeckt. Ja, das haben die uns gezeigt. Und ich möchte euch dahin bringen, an diesen Punkt. Wir sehen es. Wir haben es ein bisschen besser gesehen von Natur aus, aber das sieht so aus wie so eine, ich hätte jetzt gesagt, wie so eine Stierkampfarena von oben mit so einem flachen, runden Dach, wo es innen drin auch offen ist. Wir sind dann hingefahren und haben dann dieses Gebäude links entdeckt. Wir wussten erstmal gar nicht, was es war. Ich hoffe, der Erwin schaut mit Interesse dahin. Das wäre vielleicht unser nächstes Gemeindehaus. Das ist nämlich eine Kirche. Und wir sind dann in diese Kirche reingegangen und haben dann auch erlebt, dies habe ich dann dieses Bild auch gesehen, das sie dann aufgehängt haben. Ich muss dazu sagen, es ist eine katholische Kirche. Aber auch Katholiken können Kirchen bauen. Wie man in der Vergangenheit der Jahrhunderte auch gesehen haben. Aber was mir auffiel, war dieses Bild. Das hat mich berührt. Ein Bild, wo ein Kind, Mädchen oder Junge, ich weiß es nicht, sich in die Arme von Jesus fallen lässt. Kind, ein Bild für Bedürftigkeit, Schutzlosigkeit, das im Grunde genommen keine eigenen Rechte hat, das von Erwachsenen gut behandelt oder auch schlecht behandelt wird. Aber hier dieses Bild zu erkennen, ich kann als Kind, so wie ich bin, zu meinem Gott, zu Jesus Christus kommen. Das war der erste Punkt. Das hat mich angerührt. Sehen wir wieder den Vergleich, diese Ähnlichkeit zu dem Schwan und den Küken. Das kannst du heute Morgen auch tun. Wir müssen in unserer Bedürftigkeit, in unserer Erkenntnis unseres eigenen Selbst uns frei machen von unseren Stärken, was wir können, vermeintlich können, und werden wieder wie die Kinder und uns zu Jesus Christus hinflüchten, sich in die Arme nehmen lassen, bedürftig, weil Jesus Christus uns etwas geben möchte. Matthäus 11, 28. Kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sind wir in diese Kirche reingegangen. Parroquia del Mar, die Gemeinde am Meer. Und es war schon beeindruckend, diese Konstruktion dieser Kirche, denn es war eine ganz interessante Art und Weise. Ich weiß nicht, ist es da hinten, ist es da oben offen? Man sitzt da innen drin und schaut nur nach oben. Und diese Decke ist wie ein Boot gemacht. Also es ist nicht eine flache Decke, sondern ist wirklich wie so ein Boot mit einem Kiel, den sieht man hier unten gemacht. Für mich sehr beeindruckend. Man hat hier das Motiv der Fischer, vielleicht vom See Genezareth aufgegriffen, hat dieses Dach, diese Überdachung dieser Kirche als Boot, als die Unterseite von einem Boot ausgemacht, konstruiert. Also ich finde es nur genial, dieses Teil, wie sie das gebaut haben. Aber eines war für mich ganz wesentlich. Wenn das da oben das Boot ist, wo befinden sich dann die Gläubigen? Andeutungsweise im Wasser. Also da guckt kein Kopf mehr raus, da guckt auch kein Schnorchel mehr raus. Da ist es tief im Wasser. Die Gläubigen haben also ständig das Bild vor Augen, ich sitze auf einem Platz, wo Tonnen oder meterweise Wasser über mir ist. Ein Platz, der nicht zum Leben taugt. Und wo ist Christus? Er ist in diese Tiefe hinabgestiegen. Noch tiefer, als es sich hier andeuten lässt. Christus ist in die tiefsten Tiefen, in den tiefsten Finsternis hinabgestiegen, um uns zu erlösen. Um uns frei zu machen, um für uns zu sterben, eben für diese Unzulänglichkeit, in der wir alle drin verhaftet sind. Unsere eigenen Schatten, die uns folgen. Dafür ist er gestorben. Und er hat uns dieses neue Leben geschenkt. Er möchte, dass wir leben. Er möchte, dass wir mit ihm leben. Ich möchte nochmal wiederholen. Wir haben erlebt, Schatten sind ein Zeichen der Vergänglichkeit. Mach dir diese eigene Vergänglichkeit bewusst. Zweitens, Schatten sind ein Zeichen der Angst und des Todes. Wir werden Angst haben. Wir werden den Tod erleben in unserem Leben. Es ist ein gebrochenes Leben. Aber diese Angst lässt sich in dieser Geborgenheit mit Jesus Christus aushalten. Und drittens, Schatten sind auch ein Zeichen der Geborgenheit, der Hoffnung und ich füge hinzu, auch der Zukunft. Wir erleben Zukunft. Wir dürfen Zukunft erleben. Wir dürfen diese Geborgenheit erleben. Weil Jesus von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben, das zum Leben führt. Am Ende dieser Predigt möchte ich euch noch ein Lied vorspielen. Es hat absolut nichts mit Schatten zu tun. Aber wir haben hier in diesem Lied etwas, wir hören ein Segenslied im Grunde genommen von jemandem, der dieses reflektiert hat. Der dieses neue Leben gefunden hat und dieses neue Leben mit Gott leben möchte. Das Lied ist von Hans-Joachim Eckstein. Ich werde alle Zeit mit euch sein oder so in diesem. Ihr werdet es raushören. Könnt ihr das abspielen? Kann ich nur empfehlen. Habt ihr noch am Anfang dieses Lied in Erinnerung von Mozart? Diese düstere Zukunft, die vor ihm liegt. Wenn ihr jetzt dieses Lied gehört habt, vieles nicht zu verstehen in unserem Leben. Aber sieh da oben hoch. Zähl die Sterne am Himmel. Schau ins Licht. und zieh in mein Land. Amen.